Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC- und EC-Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA-Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wart ihr schon mal auf Martinique oder einer anderen Karibikinsel? Unser heutiger Gast war sogar auf dreien davon, total beeindruckend. Und da wird sie uns auch gleich mehr zu erzählen. Sie hat sich nämlich dort die Entwicklung der erneuerbaren Energien angeschaut. 2030 soll die Versorgung nämlich zumindest auf einer der Inseln zu 100% erneuerbar sein.
Genau, jetzt lösen wir die Spannung mal auf und sagen, wer unser Gast ist. Das ist Anne Morla-Meyer. Und sie wird uns gleich von ihren unabhängigen Forschungsreisen berichten. Und die drei Inseln, wo sie war, Sarah, die hast du nämlich jetzt gar nicht genannt. Das waren Martinique und St. Lucia und Dominica.
Ja, sehr schön.
Du wolltest es nochmal spannen.
Ja, genau. Spannungsbogen aufbauen.
Gut. Anne Morla ist Beraterin für erneuerbare Energieprojekte. Und schön, dass wir heute mit ihr mal sprechen können. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Ja, es freut uns auch sehr. Ja, dann legen wir doch direkt mal los. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was zu diesen Forschungsreisen, die du da unternommen hast und was dich an den französischen Karibikinseln so fasziniert hat.
Ja, also meine letzte Stelle war tatsächlich technisch, hatte gar nicht so die starken technischen Inhalte, sondern es ging mehr um die Kommunikation, um mehr Studierende für die Elektrotechnik zu gewinnen und auch neue Konzipierung. Und im Rahmen dessen hatte ich beim Science Slam meiner Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin teilgenommen und habe den mit dem Thema elektrotechnische Visionen gewonnen. Da habe ich nämlich so einen Bogen gespannt von der Entwicklung der Energienetze in Deutschland. Also das war ja so vor rund 100, 150 Jahren, ging langsam in den Städten los, bis es dann auch aufs Land angekommen war. Waren wir dann in den 30ern. Und habe da eingewoben, was sind denn heutige Entwicklungen im Bereich Forschung auf technische Lösungen hin, aber auch, was gehört gesellschaftspolitisch und an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu. Und als ich dann den Preis gewonnen habe, hatte ich Geld. Und
mit diesem Geld. So simpel kann es sein.
Ich habe überlegt, was kann ich jetzt am besten machen? Und ich habe mir gedacht, also das, was wichtig ist, um sich Energiewende wirklich vorzustellen, ist so eine Erweiterung der eigenen Perspektiven, Vorstellungen, wie könnte das sein? Und ich hatte jetzt also schon in die Vergangenheit geguckt mit meiner Forschung und jetzt wollte ich gucken, wie läuft es denn in anderen Kontinenten und was bedeutet das für uns? Also es ging mir weniger darum, jetzt zu sagen, ich finde das und das in den USA, was wir genau hier so übernehmen wollen, sondern es ging mehr darum, so ein bisschen meinen Blick zu weiten, um das dann auch hier in die deutsche Energiewende-Debatte einbringen zu können. Ja, und da ging meine erste Reise nach Ghana. Das heißt, ich war in Afrika unterwegs, hatte dort so ein bisschen zwei Hüte. Also ich habe zum einen Frauen getroffen, die dort als Ingenieurin tätig sind. Das gehörte so zu diesem Thema, Elektrotechnik sichtbarer zu machen und auch Frauen in den Ingenieurswissenschaften sichtbarer zu machen. Und dann ist es aber einfach, das liegt so in meiner Natur. Ich muss dann natürlich mich auch gerade, was die Energieforschung angeht, noch mal ein bisschen näher informieren. Und gerade in Ghana, da geht ein großer Teil, aber einige Forschungsgelder gehen dahin, was die ganzen Wasserstofftechnologien angeht. Genau, das habe ich mir also angeguckt. Wie sieht Energieinfrastruktur in Ghana aus und was bedeutet das? Und was mich natürlich da am meisten beeindruckt hat, waren Freileitungen überall. Ja, also man sieht einfach Energieinfrastruktur und Smart Meter überall. Ja, also das, was wo jetzt bei uns langsam der Rollout beginnt, ist dort total sichtbar. ich finde es total richtig, dass wir den Weg bei uns sehr viel vorsichtiger gehen als dort. Aber es wird natürlich trotzdem ein bisschen greifbarer, was dann möglich ist. Und von dort in die Karibik hat mich die Liebe geführt. Mein Freund hat eine NGO, die die Feuerwehr dort unterstützt, ihre eigenen Rettungssanitäter auszubilden. Und da habe ich also diese Forschungsreise begleitet. Es ging darum, Qualitätssicherungen zu machen und auch ging es um die Frage, wie sieht es eigentlich mit Gender in der Feuerwehr aus? Und genau, aus diesen Gründen war ich in der Karibik. Und wie gesagt, ich kann dann einfach nicht umhin. Ich musste mir dann einfach...
Es lag auf der Hand, ja.
Genau, so nebenbei die Stromnetze angucken und mit den Feuerwehrleuten reden. Das ist ja eine kleine Insel, ne? Da ist dann natürlich der Cousin von unserem Instructor für Erste Hilfe, arbeitet dann bei den Elektrizitätswerken, dann konnte er mir genau erzählen, wie kam es zu dem Bau von dieser PV-Anlage und was sind die politischen Strukturen, die vielleicht das Policy-Setting noch verhindern. Und so bin ich dazu gekommen, ein bisschen tiefer einzusteigen und dann auch entsprechend darüber zu posten.
Das klingt ein bisschen wie Spionage. Nein, ach, das ist nur ein Scherz. Nein, gar nicht. Okay, und
Es gibt viele, die das als Hobby haben, oder? Das stimmt wohl. Hier drei Fragezeichen.
War auch nur scherzhaft gemeint. Okay, also bei deinen Beobachtungen, was nutzen die Menschen denn dort für Energiequellen auf Martinique und Co. zur Stromerzeugung?
Also was mich überrascht hat, ist, dass es die Situation auf den drei Inseln so unterschiedlich ist. Also ne, für mich, die ich von hier komme, denke ich doch, naja, da sind drei Inseln, die alle irgendwie großenteils vulkanischen Ursprungs sind. Die liegen da mitten umgeben von Meer, sind jetzt von der Größe her nicht ewig unterschiedlich. Und doch sieht die Situation auf allen drei Inseln so unterschiedlich aus. Das fand ich ganz spannend. Also wir hatten ja vorhin so einen kleinen Spannungsbogen so angefangen. Also die Insel, die sich natürlich am allermeisten unterscheidet, ist Martinique, weil sie gehört zu Europa. Ne? Also es ist wirklich ein französisches Departement. Und das heißt, die haben dort sowieso schon einen Anteil von 26% erneuerbare Energien, also Wind und Solar, und haben also das Ziel, komplett energieautark zu werden und von dem Diesel, der also dort auch großenteils eingesetzt wird, runterbekommen. Und das ist klar, da sie zu Europa gehören, müssen sie natürlich auch die europäischen Klimaschutz- und Energiewendeziele mittragen. Und für mich war das auch total spannend, ja, weil in der Zeit, in der ich da war, haben wir ja so viel Debatten gehabt darüber, wie sich die USA entwickeln und auch was macht Europa eigentlich auch. So, ne? Europa ist auch gerade stark in der Bredouille, ja, mit dem, was hier geopolitisch gerade abgeht. Und mir wurde auch nochmal so deutlich, wie sehr ich Europäerin bin und was das europäische System dann unterscheidet von einem schon demokratischen System, das aber natürlich viel auf irgendwie ne, verwandtschaftlichen Beziehungen beruht, so in diesen auf diesen beiden anderen Inseln und mit einer starken Einflussnahme von außerhalb. Und in St. Lucia sehen wir also, dass viele Investitionen aus den USA kommen. Also auch die Entwicklungsziele, die sich St. Lucia tatsächlich auch gesetzt hat, auch im Bereich erneuerbare Energien, wurden entwickelt auf einer Plattform, die von der USAID finanziert war oder ist. Also das konnte ich noch nicht ganz rausbekommen, inwiefern diese Aktivitäten jetzt weiterlaufen oder ob die schon unterbrochen wurden, weil die USA die Förderung ja zum großen Teil eingestellt hat. Und auf Dominica habe ich eine starke Präsenz von China-Aid gesehen. Also sprich dort sind die Chinesen dabei, viel der Infrastruktur zu erneuern. Dominica ist auch eine prinzipiell recht wenig entwickelte Insel im Vergleich zu den anderen beiden Inseln, die ich gesehen habe. Hat mehr vulkanbergige Regionen sozusagen, dadurch auch eine andere Klimatik. Also da wird es ein bisschen kühler, es regnet mehr und dadurch haben sie auch eine Wasserkraftnutzung, die wir auf St. Lucia gar nicht gesehen haben. Aber der Großteil auf allen drei Inseln, die ist tatsächlich noch Diesel. Und das ist auch eine große Herausforderung, weil das bedeutet, dass ihr Strompreis ziemlich direkt gekoppelt ist an den Weltpreis für Petrolprodukte.
Okay.
Ja, ich habe mich jetzt so gefragt, während du erzählt hast, was hast du so bei der Bevölkerung wahrgenommen? Also wenn du jetzt auch mal die drei Inseln so vergleichst, na, also gab es jetzt auf einer Insel besonders viel Akzeptanz oder auch Wunsch, dass es da noch weitergeht Richtung Erneuerbare, oder hast du auch teilweise vielleicht Bedenken erlebt oder Widerstände? Keine Ahnung, es kann ja alles sein.
Ja, also tatsächlich hatte ich wirklich eigentlich nur die folgenden Leute, mit denen ich Kontakt
okay.
hatte. Und ja, wobei stimmt, nee, ich habe auch noch, wir hatten dort auch was zu tun mit Leuten, die mit dem Gesundheitsministerium eng zusammenarbeiten. Mit denen habe ich natürlich auch ein bisschen gesprochen. Also prinzipiell sehen die Möglichkeit, vom Öl unabhängiger zu werden, sehr gut. Ja, also das ist für die ein sehr wichtiger Faktor, weil die Inseln importieren eigentlich alles. Also sogar Obst und Gemüse wird großteils importiert. Es gibt wenig Anbau auf den Inseln selbst, der dann auch dort wirklich eine wirtschaftliche Relevanz haben kann. Ne? Also die wirtschaftlich größte Einnahmequelle ist einfach der Tourismus. Und das heißt aber, alles, was man importieren muss, da fließen sofort diese Gelder, die man sich mühsam erwirtschaftet hat, wieder raus aus den Inseln. Ne? Und das ist natürlich ein großes Argument, lokale Wertschöpfung zu ermöglichen. Da ist für die Menschen vor Ort viel zu holen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass San Lucia beispielsweise, die sind ganz zufrieden eigentlich mit ihrer, da spreche ich jetzt von Luselec, also dem Energieversorger. Dort ist es so, dass die eigentlich ganz zufrieden sind mit der Netzstabilität, die sie zur Verfügung stellen können. Also sprich, sie haben einen Saidi, also ne, Tage pro Jahr oder Stunden pro Jahr, die das Netzwerk nicht verfügbar war, von ungefähr 4,5, was über ihren eigenen Erwartungen liegt. Und für so einen Inselstaat meiner Meinung nach tatsächlich ziemlich gut ist. Und das liegt aber natürlich, genau, und das müssten sie sich natürlich sehr viel Mühe geben, bei diesen guten Werten zu bleiben, wenn sie erneuerbare Energien einbinden wollen, was sie noch nicht können. Also ich glaube, denen fehlt da viel die Human Resource, das zu machen, weil das ist ja letztendlich das, was wir in Deutschland gerade aufbauen. Ne? Also sowohl Konzepte als auch Regularien, als auch natürlich das Know-how, unser Netz stabil und sicher laufen zu lassen mit einem sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien.
Also würdest du auch sagen, dass so zum Teil Standardisierung noch fehlt? Habe ich das so richtig rausgehört, dass das auch ein Punkt ist, der helfen könnte?
Auf den Inseln?
Ja. Oder würde das vielleicht eher zu bürokratisch dann werden?
Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall so, dass erstmal braucht es die grundsätzlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir zum Beispiel mit dem Einspeisegesetz für erneuerbare Energien geschaffen haben, ne, vor ein paar Jahrzehnten. Das heißt, dass es klare Anschlussregeln für erneuerbare Energienanlagen gibt. Inwiefern es jetzt noch technische Standards braucht, das kann ich tatsächlich gerade nicht sagen. Also ich meine, es ist sicherlich so, dass Sie da auch ähnliche Fragen haben wie wir. Denn auch wir sind ja gerade dabei zu entwickeln, wie können wir elektrische Speicher so einsetzen, dass sie eine Netzstabilität unterstützen. Ne? Und das habe ich dort auch auf jeden Fall gesehen, dass es ein großes Interesse daran ist, die deutsche Energiegeschichte zu hören. Weil man ist halt so eng mit den USA verbunden, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Da ist eine Industrienation, die jetzt freiwillig komplett auf erneuerbare Energien gehen möchte, die absolut abhängig ist als Standortfaktor von einer sicheren Energieversorgung und die jetzt gerade alles daran setzt, das richtige technische Know-how dafür zu entwickeln und auch die Regularien dafür zu entwickeln. Und da wird dann definitiv auch auf uns geschaut.
Ja, ist auch mal interessant zu sehen, ja, ne, und klar. Zu hören, ja.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu der Situation vor Ort erzählen. Du hast dir das alles genau angeschaut, wie das da mit der Energieversorgung funktioniert. Bist du denn auch in Kontakt gekommen mit diesen Energieversorgern? Konntest du denen vielleicht auch mal was erzählen, so eine Art Beratungsfunktion da einnehmen und sagen, so sieht das beispielsweise bei uns hier in Deutschland oder in Europa aus? Und das sind die Wege, die wir eingenommen haben, um dahin zu kommen? Oder war das eine rein nur eine beobachtende Rolle, die du da hattest?
Also dadurch, dass ich jetzt nur kurz da war und dass ich vor allem mit diesem Hut die NGO zu unterstützen da war, hatte ich dazu leider keine Zeit. Also ich hätte es sehr gerne gemacht, aber die Möglichkeiten hatten wir leider nicht. Genau.
Um das nochmal vielleicht abzustecken, wie lange warst du denn genau da unterwegs? Also ein paar Wochen?
Ich war oder? Mittlerweile zweimal da und ich war letztes Jahr für 2 Wochen und dieses Jahr für 3,5 Wochen.
Ja.
Genau.
Okay. Ja. Ja.
Sehr schön.
Inseln aber das sind ja nicht so groß.
Da kann man ja viel machen.
Ja.
Stimmt. Da kann sehr man cool. von, okay. der, von der Metropole bis in den Regenwald kann man da alles untersuchen.
Ja.
Ja,
und sich stellt
man sich sehr, sehr schön vor.
Ja, also ich muss sagen, gerade diese Zeit, als wir mitten im Regenwald in diesem Ressort waren, also es waren wirklich so 5 kleine Holzhütten und rundherum
ganz anderes,
nichts.
Ne? Ja, ja, klar.
Und also die schrecklichste Straße, die man sich vorstellen kann, dahin, um dahin zu gelangen. Also ich habe da richtig Abenteuer-Autofahren kennengelernt. Und ich habe auch ein PhD übrigens bekommen, ein Pothole-Diploma. Das
ein
ist, wenn man es schafft.
Okay, wenn man es schafft, alle Schlaglöcher zu treffen oder wie?
Eigentlich, also sie zu vermeiden oder zumindest dafür zu sorgen, dass kein Reifen platzt. Und dort mitten im Regenwald haben sie tatsächlich sich ein Inselnetz natürlich aufgebaut, dass sie größtenteils, also zu 80-90% durch Wasserkraft energetisch beschicken. Also sie haben immer noch die Möglichkeit, also gerade für die trockenen, so 1,5 Monate etwa im Sommer, dann auf, also sowohl den Kühlschrank als auch die Waschmaschine auf Gas laufen zu lassen. Diesel. Und haben auch überhaupt noch einen Dieselgenerator als Ersatz. Aber im Großen und Ganzen laufen die da mit ihrer kleinen, süßen 2 Kilowatt Turbine ihr kleines Feriendomizil. Also das war für mich einfach beeindruckend zu sehen, ne? Wie man mit erneuerbaren Energien dann auch so ein kleines Paradies schaffen kann.
Ja. Aber dann ist ja für die Bevölkerung und das Thema Erneuerbare gar nicht mehr so ein Fremdwort.
Nee, klingt so.
Also sie sehen es nicht als erneuerbare, so wie wir wahrscheinlich.
Ja. Würdest du auch sagen, also das ist so ein bisschen halt vielleicht mal vom Thema ab, ne? So ein bisschen persönlich, wenn du da so deine Zeit betrachtest, jetzt mit diesen 5 Hütten, was du da beschrieben hast, also wirklich auch dieses total Naturbelassene und auch Leben mit den Naturkräften, also wie Wasser und so weiter und so fort, dass wir hier, also das ist jetzt ein bisschen philosophisch, ne? Aber dass man vielleicht ein bisschen mehr mit der Natur, Natur wieder auch leben sollte. Und ja, eigentlich die Kräfte nutzt, die da ja auch da sind. Und dass uns das ja hier vielleicht teilweise, ne, wie in Deutschland oder generell in Europa, auch so ein bisschen abhanden kommt.
Bis auf Skandinavien.
Bis auf Skandinavien, die wollen wir jetzt mal rausnehmen.
Das glaube ich definitiv. Also diese Abkehr der Menschen von gerade dem Thema Energieversorgung, Elektrizitätsversorgung, ne? Also die ich jetzt betrachte, ich weiß nicht, wie das Publikum das hier einschätzt, aber wir haben ja in Deutschland ein System aufgebaut, wo Elektrizität so gut es möglich versteckt wird, ne? Also sowohl die kleinen Trafohäuschen bis zur Kabelverlegung im Haus, aber natürlich auch das Thema Freileitung versus Erdkabel. Wir versuchen, das Thema Elektrizitätsversorgung erstens nicht sichtbar zu machen und zweitens, dass sich Menschen damit überhaupt nicht beschäftigen müssen. Ne? Also wir dürfen immer verbrauchen, wann wir wollen und wir bekommen nur einmal im Jahr eine Abrechnung, wo ein bisschen Plus-Minus gemacht wird. Es fängt an, sich ein bisschen zu verändern, ne? Zum einen mit Smart Mietern und zum anderen damit, dass jetzt immer genauer aufgeschlüsselt wird, was unsere Stromrechnung da bedeutet. Ne? Aber ich glaube, dass das jetzt so eine kleine Phase war, wo wir uns das leisten konnten und dass sich das jetzt wieder ändern wird. Ja? Weil, dass wir überhaupt eine Elektrizitätsversorgung haben, ne? Da hat in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, hatten wir in Deutschland über 6.000 Energiegenossenschaften, also wo die Leute alle mit Hand und Herz dabei waren, die Energieversorgungsinfrastruktur in Deutschland aufzubauen. Das wurde erst mit dem Energiewirtschaftsgesetz, das die Nazis erlassen haben, wieder abgewendet. Und auch wenn man sich anguckt, wir haben in Deutschland ja eine große Anzahl von Landschaftsschutzgebieten Und diese Landschaften sind ja zum großen Teil auch durch unsere Energienutzung entstanden, ja, durch die Energienutzung unserer Vorfahren. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir ja einerseits die Energie, die wir verbrauchen, selber erzeugen. Das ist jetzt einmal örtlich gemeint. Und das andere, dass wir auch zeitlich ein bisschen mehr wieder mit der Natur mitfloaten. Ja? Dass wir halt zum Beispiel, wenn wir sowas haben, unseren Solarspeicher mittags laden, ja? Wenn die Sonne sowieso gerade am meisten scheint. Oder dass wir sagen, das ist jetzt ehrlich gesagt aber jetzt nicht so sehr auf die Privatpersonen gedacht, sondern mehr auf das Gewerbe in Deutschland, davon haben wir ja einiges, dass wir sagen, wer Strom verbraucht, versucht auch, sich einer Art Kapazitätsmarkt zu beteiligen, ja? Versucht als Verbraucher Flexibilität anzubieten. Natürlich sollen die Leute auch davon profitieren, aber ich denke, es ist nötig, wieder mehr die Ressourcen zu nutzen, die wir hier vor Ort haben und uns dafür halt 2-3 Gedanken mehr zu machen, aber dafür sind wir ja nun mal auch ein Land von technischen Innovationen und von humanistischer, stimmt, Ausdrucksfähigkeit. Ja. Also wenn das jemand kann, dann doch bitte hier.
Ja,
ja klar.
Ja, wie geht es denn jetzt so hier für dich weiter? Also jetzt bist du ja wieder zurück und wie darf man sich so deine Rolle als Energieberaterin zum Beispiel vorstellen und was beschäftigt dich halt hier sozusagen wieder in der Heimat?
Ja, also mein letztes Projekt an der Hochschule, das ist beendet, so ist das ja immer bei Hochschulprojekten. Ich hoffe natürlich, dass die Studienanfängerzahl in der Elektrotechnik jetzt trotzdem steil nach oben geht in den nächsten Jahren.
Drück mir mal die Daumen.
Das tue ich jeden Tag. Und also ich bin zum einen wieder tätig bei einer Tochter von dem Bauernverband, mit denen ich auch für meine Masterarbeit schon zusammengearbeitet hatte. Und jetzt ist also endlich auch so über Homeoffice dann wieder eine Tätigkeit für mich möglich, obwohl ich ein bisschen weiter weg wohne. Da helfe ich Kommunen dabei, in Eigenhand erneuerbare Energienprojekte zu realisieren.
Oh, cool. Mhm.
Ich sehe da einen totalen Vorteil von solchen genossenschaftlichen erneuerbare Energienprojekten, weil es dann einfacher möglich ist, die Sektorenkopplung auch damit anzufügen. Ja, also das heißt, ich bin zum Beispiel jetzt bei dem Einbürger Solarpark, da bauen wir jetzt einen Speicher ein, den wir in Absprache mit dem Verteilnetzbetreiber netzdienlich laufen lassen wollen und also letztendlich ausprobieren wollen, inwiefern das möglich ist. Da sind natürlich noch viele Kommunikationsfragen zu klären und Automatisierungsfragen. Und wie gesagt, ne, der politische große Rahmen, da wird ja gerade noch dran gefeilt. Aber die Möglichkeit, dadurch, wenn man lokal vor Ort vernetzt tätig ist, Sachen ausprobieren zu können, damit die dann auch in der Breite angewendet werden können. Oder aber auch dieses ganze Thema Verbrauchsanpassung, ne? Also wenn ich ein Nahwärmenetz habe und das ist genossenschaftlich und an die Kommune angebunden, dann kann ich da zum Beispiel auch gucken, inwieweit ich da die Netzstabilität unterstützen kann. Und nochmal mehr natürlich bei einer Mobilitätsflotte, wenn man das schafft, die zu elektrifizieren. Genau, und das da ist also meine Tätigkeit, vor allem die Kommunikation zwischen verschiedenen Bereichen. Also da hat man dann einmal die Politik, dann hat man die Landwirte, und dann hat man die Verteilnetzbetreiber und da bin ich also so ein bisschen Bindeglied. Und hauptberuflich werde ich jetzt aber am 1.4. starten bei einem Übertragungsnetzbetreiber und mich da gerade mit diesem Thema auseinandersetzen, wie kann man an diesem Engpass-Dilemma arbeiten, was wir gerade haben. Ich bin der Meinung, das ist nur eine Übergangsphase. Ne? Wir haben jetzt einfach noch das alte Netz, wir haben schon einen großen Zubau an erneuerbaren Energien. Wir sind jetzt bei 60% Erneuerbare und das ist klar, wenn man eine Systemtransformation hin von einem zentralistischen fossilen System zu einem, ja, ich sag mal, polyzentristischen System schaffen will, dann muss es Anpassungen geben. Das sind jetzt einfach gerade mal ein paar spannende Jahre, wo man sich überlegen muss, wie geht man mit Engpässen um. Und das wird also meine Tätigkeit sein, dort als Referentin an der ganz konkreten Lösung zu arbeiten. Und ich finde das auch gerade die sinnvollste Möglichkeit, weil ich gemerkt habe, dass auch die Karibik davon profitiert, wenn wir hier in Deutschland es schaffen, unsere Versorgung auf 80% und mehr Prozent erneuerbare Energien umzustellen.
Hm.
Ich würde dich ja jetzt gerne fragen, wie du denn die derzeitige Debatte um das Thema Energie hier in Deutschland siehst. Also wir haben sehr hohe Energiepreise, mit die höchsten in Europa, wenn man mal so in unsere Nachbarländer schaut. Wir setzen sehr viel auf erneuerbare Energien, aber jetzt poppt ja auch mal wieder dieses Thema Atomenergie wieder hoch mit sehr kontroversen Diskussionen, die dazu geführt werden. Und dann gerade auch zum Thema Engpass passend. Wie siehst du das denn?
Wenn wir uns das Thema Strompreis angucken, dann ist natürlich immer die Frage, meinen wir den Börsenstrompreis, meinen wir den Gewerbekundenstrompreis oder Industriekundenstrompreis oder meinen wir den privaten Strompreis in den Haushalten? Und da stehen wir nämlich gar nicht in allen dieser drei Kategorien so schlecht da in Europa. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach ein bisschen umsortieren müssen. Ne? Also wie unser Strompreis sich zusammensetzt, hat sich ja, wie gesagt, auch über die letzten Jahrzehnte gebildet. Genauso wie sich das Stromnetz gebildet hat. Ne? Und wenn wir sagen, das Stromnetz war auf eine zentralistische fossile Versorgung ausgerichtet, dann war es das Strompreissystem natürlich genauso. Also wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Stromsteuer anschauen, das wurde damals als Geldsäckel für den Staat eingerichtet, aber ja ehrlich gesagt auch zu einer Zeit, wo es große Subventionen vom Staat in die fossile Infrastruktur gab. Ne? Und das war damals eine Möglichkeit, ein Stück vom Geld wieder zurückzubekommen in die Staatshaushalte, weil, ja, ich sag mal, der Markt das ermöglicht hat, ja, oder weil es damals die gesellschaftspolitisch günstigste Lösung war. Das muss jetzt nicht mehr so sein. Ne? Also wir können sagen, in einer Welt, wo wir auf All Electric setzen wollen und wir wollen im Bereich Wärme und im Bereich Mobilität, im Bereich Industrie stärker auf Elektrifizierung setzen, da können wir die anpassen. Ne? Also die ist nicht mehr zeitgemäß. Und genauso sieht es natürlich aus mit den Netznutzungsentgelten. Das war mal so gedacht, dass wir das, dass die einfach passend zu den Übertragungsnetzbetreibern berechnet werden. Aber wir haben natürlich eine unterschiedlich verteilte Situation. Auch wenn man jetzt in die Zonen, in die Versorgungszonen reinschaut, ne? Und da kann man auch deutlich sich besser anpassen daran, wo sind Investitionen nötig und wer profitiert dann davon. Ja, also ich finde, dass wir gute Möglichkeiten haben, über Anpassungen von verschiedenen Instrumenten, die den Strompreis gestalten, in den Bereichen Stromerzeugung zu vergünstigen, in denen wir einen Vorteil sehen. Und in anderen Bereichen Kosten einzupreisen, die bis jetzt halt nicht eingepreist waren. Ich sehe einen großen Vorteil darin, dass wir weniger fossile Energien importieren müssen. Weil wenn wir uns den Primärenergieverbrauch angucken, dann importieren wir ja fast 70%, also an Gas, Öl, Uran, ne, und Schwarzkohle. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit für Deutschland, da auch weniger Geld ins Ausland zu schicken und auch in einem nationalen Rahmen mehr Wertschöpfung in Deutschland zu halten. Zum Thema Atomenergie habe ich eine ganz klare Meinung. Das ist damals das Thema, das mich politisiert hat und dazu geführt hat, dass ich erneuerbare Energien studiert habe. Wenn wir uns Frankreich angucken, ne, wir haben dort Flamanville 3 ans Netz genommen. Wir hatten dort 17 Jahre Bauzeit. Wir hatten eine unglaubliche Verteuerung des Baus, sodass wir eigentlich, oh, jetzt, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht auswendig, aber bei über 300 Euro pro Megawattstunde oder sowas gelandet sind. Das ist nicht wettbewerbsfähig. Und das sehen wir auch in anderen Projekten. Ne? Sei es Finnland, sei es Großbritannien, alle Kernkraftwerksbauten, die es dort gab, waren teurer, haben länger gedauert und passen auch ehrlich gesagt überhaupt nicht zu einem erneuerbaren Energiensystem, in dem wir eine Grundlast hinderlich ist. Ne? Weil das, worauf wir unser System ausgerichtet haben, ist ja diese Grundlast, dieses Band, das habe ich damals im Studium auch noch so gelernt, aber das ist nicht mehr aktuell das, worauf es ankommt. Ich kann ein Atomkraftwerk nicht hoch- oder runterfahren. Das, was ich machen kann, ist, dass ich es uneffizienter laufen lasse in Zeiten, in denen das Netz voll ist. Aber das heißt auch einfach nur Energie rausschmeißen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir noch überhaupt nicht geklärt haben, wie wir die Endlagerung von Atomkraftwerken organisieren wollen. Wir haben da noch einiges, was überirdisch zurzeit lagert. Ja, also wenn wir jetzt über diese ganzen dystopischen Sachen, über die wir gerade sprechen, ja, Krieg in Europa. Also das Einfachste wäre es, ein solches überirdisches Zwischenlager für Atommüll anzugreifen und damit das Leben in Deutschland extremst zu gefährden. In so einem Zeitpunkt über neue Atomkraftwerke zu sprechen, finde ich ehrlich gesagt total unverantwortlich.
Ja,
ja, danke für deine Einschätzung. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, sehr gerne.
Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel von dir erfahren und du hast uns so ein bisschen mitnehmen können auf die französischen Karibikinseln und ja, ich fand das super interessant und bin immer noch total begeistert, was du da alles machst und dein Engagement. Und ich kann ja auch verraten, ich bin über LinkedIn da auf dich aufmerksam geworden und ich fand auch deine Posts ganz toll. Und ja, man hat irgendwie sofort so ein bisschen auch verstanden, was du da machst. Und das ist, macht ja auch Social Media aus, dass man so mitgenommen wird und die Bilder auch gewirkt haben. Also an der Stelle schon mal nochmal Kompliment für den Account. Und ich hoffe, dass da draußen auch einige von euch was mitnehmen konnten und ja, das Thema auch spannend fanden.
Ja, für mich ein wunderbares Beispiel, auch mal über den Tellerrand zu gucken und sich auch mal im Ausland umzuschauen zu solchen Themen. Da kommt ja wirklich nicht jeder drauf, auf Karibikinseln zu fahren und zu schauen, wie da die Energieversorgung funktioniert und dann hier in Deutschland dann einzusteigen in dieses Geschäft.
Ja, ne? Wirklich toll. Ja, super. Mehr davon. Okay.
Ja, wir sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir für deinen neuen Job gutes Gelingen und viel Erfolg.
Viel Erfolg und viel Spaß.
Und hoffen, dass wir uns vielleicht an einer anderen Stelle zum gleichen Thema nochmal wiedersehen und vielleicht dann nochmal einen Podcast machen
über das, cool,
was dann in der Zeit dazwischen alles passiert ist.
Ach, das wäre ja wunderbar. Da würde ich mich freuen über einen erneuten Anruf. Ich danke euch auch für die sehr sympathische Gesprächsführung und ich hoffe, wir können so ein bisschen die Lust auf die Energiewende auch damit wieder ein bisschen verstärken, weil letztendlich ist es doch unglaublich, dass wir dabei sind, wo diese Megatransformation stattfindet und ich finde, da stimmt, liegt auch einfach ganz viel Musik drin.
Ja, genau, definitiv. Ja. Spannende Zeiten. Wer noch mehr dazu erfahren möchte, schaut bitte in unsere Shownotes. Wir werden da noch über Links reinpacken. Wer noch Fragen hat oder Themenvorschläge, schreibt uns an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Ganz genau. Ja, dann sagen wir für dieses Mal ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.